Karl May, die Liebe des Ulan. Kapitel 115. Diese Worte waren an den Knecht gerichtet, welcher sich entfernte, um den Fremden herbeizubringen. Als derselbe eintrat, grüßte er stumm, aber mit einer Verbeugung, welche bewies, dass er gewohnt sei, sich in guter Gesellschaft zu bewegen. Er wurde nicht mit jenen kalten, neugierig oder gar zudringlich fragenden und taxierenden Blicken empfangen, mit denen in manchen Familien der zum ersten Male Zutritt nehmende begafft, beleidigt oder gar verwundert wird, sondern Königsau legte sein Buch weg, erhob sich, ging ihm entgegen, reichte ihm die Hand und begrüßte ihn französisch, da er aus dem Namen schließen konnte, dass der Besuch ein Franzose sei. »Willkommen, Monsieur de Lormel. Ich heiße Königsau, und diese Damen sind meine Frau und die Gattin meines Sohnes. Die Enkel spielen dort Kavallerie, was ich gütigst zu entschuldigen bitte. Ebenso mögen Sie verzeihen, dass meine Frau sich nicht erheben kann. Ihr Leiden verhindert sie, sie anders als sitzend zu begrüßen.« Das klang so warm, so herzlich, als ob der Franzose bereits seit Jahren Bekannter der Familie sei. Er schritt auf Margot zu, küsste ihr die Hand und sagte, »Ich würde es sehr beklagen, wollten Sie sich meinetwegen auch nur eine Spur von Schmerz bereiten, Madame. Gott lasse Sie gesunden durch die Freude, welche Sie an diesem herzlichen Bild haben müssen.« Eine Freude, an welcher die Mama einer reitenden Kavallerie sicherlich teilnehmen wird. Dabei deutete er mit der linken auf die beiden Kinder und ergriff mit der rechten auch die Hand Idas, um sie zum kavalleresken Gruß an seine Lippen zu ziehen. Das alles geschah so gewandt, so ungesucht, dass es auf die Familie den besten Eindruck machte. »Nehmen Sie Platz«, meinte Königsau, »und denken Sie, bei Freunden oder Bekannten zu sein.« Der Fremde verbeugte sich dankend und antwortete deutsch, »Unter Bekannten pflegt man sich der Sprache des Hauses zu bedienen. Gestatten Sie mir, in der Ihrigen zu sprechen, und verzeihen Sie mir die Regelwidrigkeiten, welche zu unterlassen ich nicht vermögen werde.« »Wir werden möglichst milde Richter sein«, meinte Margot, indem sie ihm mit einem freundlichen Lächeln zunickte. »Davon bin ich überzeugt«, antwortete er. »Ich werde ja bereits im ersten Augenblicke von der angenehmsten Gewissheit berührt, mich einem Familienkreise genähert zu haben, in welchem Liebe, Güte und Milde das Zepter führen. Dies ist mir umso wohltuender, als ich wirklich in der Überzeugung, hier einen Freund zu finden, um Erlaubnis zum Zutritt ersuchte.« »Einen Freund?« fragte Ida. »Oh, da ist es ja nicht anders möglich, als dass Sie meinen Gatten meinen.« »Gebhard?« fragte die Matrone. »Solltest du richtig raten?« »Die gnädige Frau hat sich nicht geirrt«, sagte Henry. »Ich berührte auf meiner Reise nach Petersburg diese Gegend und erinnerte mich dabei der Heimat meines Freundes Gebhard von Königsau, welchen ich in Algerien kennengelernt habe.« »In Algerien?« fragte Hugo. »Herr de Lormel, Sie bereiten uns da eine höchst angenehme Überraschung. Mein Sohn ist leider gegenwärtig von der Heimat abwesend, aber Sie sollen trotzdem in Ihrer Überzeugung, hier Freunde zu finden, nicht getäuscht werden. Ich heiße Sie nochmals und zwar von ganzem Herzen willkommen.« Er gab ihm die Hand zum zweiten Male und fuhr dann fort. »Sie lassen uns doch hoffen, dass Petersburg Sie nicht gar zu sehnlichst erwartet.« »Ich reise allerdings nur zum Vergnügen«, antwortete Henry, »werde aber in der Stadt an der Neva doch vielleicht bereits erwartet.« »Oh, was das betrifft, so hat man jenseits der Grenze genugsam gelernt, sich in Geduld zu üben. Eine kurze Ruhepause auf Breitenheim wird Ihnen wohl erlaubt sein, nicht wahr, Richard?« Diese letztere Frage war lächelnd an den Knaben gerichtet worden, welcher sein Schwesterchen abgeworfen hatte, um herbeizutreten und, die Hände auf den Rücken gelegt, mit komisch wirkender Kennermiene den Fremden zu betrachten. Es wird sich gleich finden, ob ich es ihm erlaube, lieber Großpapa, antwortete der Knabe wichtig. So, so, lachte der Großvater, und alle stimmten in sein Lachen ein. Der kleine Richard aber blieb ernsthaft und fragte, »Sie haben meinen Papa gekannt, Monsieur?« »Ja«, antwortete Henry, sich zu gleichem Ernste zwingend. »Hat er Sie lieb gehabt?« »Ja, und ich ihn auch, wie ich sehr gern gestehen will.« »Nun, das ist die Hauptsache, und so können Sie also hier bleiben.« Gerade der gravitätische Ernst, mit welchem diese Worte ausgesprochen wurden, wirkte so heiterkeiterregend, dass es gar nicht möglich war, an Worte wie »kindlich vorlaut« oder »von den Eltern verzogen« zu denken. Die ausdrücklich gegebene Genehmigung des Kindes, dass der Gast dableiben dürfe, bildete den Ausgangspunkt eines sehr animierten Gespräches, an welchem alle gleich Anteil nahmen. Das kleine Enkelchen war in den Schoß der Mama geklettert. Richard aber hatte sich in eine Ecke zurückgezogen und sich auf die unterste Stufe einer Treppenleiter gesetzt. Indem er dort eine Bildermappe durchstöberte, schien es, als ob er seine Aufmerksamkeit ganz allein auf diese richte. Aber doch schweiften seine Augen häufig zu dem Gaste hinüber und blieben an dem Gesichte desselben hängen. Niemand bemerkte dies als nur der allein, dem diese Blicke galten. Später wurden dem Franzosen zwei Zimmer angewiesen, wobei man ihn bat, sich zunächst von der unbequemen Fahrt auszuruhen. Als er sich dort allein und ungestört wusste, trat er an den Spiegel, um sein Ebenbild zu studieren. Der Gast der Familie Königsau schien in der Musterung seiner äußeren Erscheinung sehr zufrieden zu sein, denn ein siegesbewusstes Lächeln spielte um seine Lippen, als er sich vom Spiegel wandte. »Hm«, brummte er, »ich finde gar nichts Auffälliges an mir. Ich bin vollständig überzeugt, bei allen einen recht guten Eindruck hervorgebracht zu haben. Und da man sagt, dass der erste Eindruck der richtige und maßgebende sei, so kann ich mit meinem hiesigen Debüt sehr zufrieden sein. Warum aber brachte dieser Knabe die Augen gar nicht von mir weg? Ist es wahr, dass man sagt, dass das Ahnen des Kindes in der Beurteilung des Menschen glücklicher sei als oft der Scharfsinn eines Menschenkenners? Der Junge scheint intelligent zu sein. Er kann mich nicht leiden. In seiner Naivität erlaubte er mir nur aus dem Grunde da zu bleiben, weil sein Vater mich lieb gehabt habe. Es ist klar, er hat eine Antipathie gegen mich, und da es Eltern gibt, welche gern auf Regungen ihrer Kinder achten, ja sogar nach diesen Regungen handeln, so ist der Junge das einzige Glied der Familie Königsau, welches mir Besorgnis einflößen könnte. Ich werde ihm mehr Aufmerksamkeit schenken müssen als seinen Verwandten. Nach diesem Selbstgespräch begann er, es sich bequem zu machen. Doch war die Einsamkeit, in welcher er sich befand, von keiner langen Dauer, denn er wurde bereits nach kurzer Zeit zum Mahle gebeten, welches man des Gastes wegen auf eine andere Stunde verlegt hatte. Er war Diener vornehmer Häuser gewesen und hatte sich als solcher genug Gewandtheit und Lebensanschauung angeeignet, um die Rolle eines Mannes der vornehmen Gesellschaft spielen zu können. Es gelang ihm auch, das Vertrauen der Familie zu gewinnen, mit alleiniger Ausnahme des Knaben, welcher sich zu seinen Liebkosungen und geschickt angebrachten Schmeicheleien sehr abweisend verhielt, fast in der Weise, wie verzogene Kinder sich zu Personen zu verhalten pflegen, denen es nicht gelungen ist, ihre Zuneigung zu gewinnen. Der Tag wurde im Familienkreise verbracht, da anzunehmen war, dass der Gast von der Reise ermüdet sei. Aber bereits am anderen Vormittage fragte Königsau ihn, ob es ihm genehm sei, einen kleinen Ritt mitzumachen, da er im Begriff stehe, die Feldarbeit zu inspizieren. Natürlich schloss der Franzose sich ihm an. Er hoffte, dass während des Rittes das Gespräch auf das Thema kommen werde, welches bisher noch nicht berührt worden war. Obgleich Henry sehr viel daran lag, den Gegenstand zur Sprache gebracht zu sehen. Großvater Königsau erwies sich als ein, trotz seines Alters, noch sehr guter und sicherer Reiter. Der Franzose, welcher in dieser Kunst keine sehr große Übung besaß, hatte Mühe, mit ihm gleichen Schritt zu halten und eine Blamage zu vermeiden. In einem kleinen Fuhrwerke wurde Halt gemacht und ein Imbiss genommen. Im Verlaufe des beinahe frugalen Dejeuner meinte Henry: »In der Bewirtschaftung größerer Komplexe sind die Deutschen den Franzosen doch entschieden überlegen. Finden Sie das nicht auch, Herr von Königsau?« Der Gefragte antwortete langsam und bedächtig: »Ich möchte das nicht so ungeprüft gelten lassen, denn es entgehen mir die Erfahrungen, um hier einen entscheidenden Vergleich ziehen zu können. Wollte ich nach Ihren Worten gehen, so müsste ich schließen, dass die Franzosen in der Bewirtschaftung kleinerer Liegenschaften überlegen sind.« »Das ist es, was ich meine. Nun, das liegt doch wohl weniger in den individuellen Eigenschaften oder gar in der Verschiedenheit des Nationalcharakters, sondern vielmehr an den wirtschaftlichen Zuständen der beiden Länder. Frankreich ist ein weinbauendes Land, und bei dieser Art der Fruchtgewinnung ist der Parzellenbau ein einträglicherer. Sie mögen recht haben, doch wenn ich denke, in welcher musterhaften Ordnung sich Ihre Besitzung befindet, so habe ich doch alle Lust, meine vorhergehende Behauptung aufrechtzuerhalten. Es muss eine wahre Lust sein, sich den Besitzer einer solchen Liegenschaft nennen zu können.« »Ach, mein lieber Herr de Lormel, das klingt ja, als ob Sie sich nicht im Besitzer eines Gutes befänden.« »Meine Familie ist nicht nur wohlhabend, sondern sogar reich, sehr reich. Aber Sie wissen, wir Franzosen sind Genussmenschen. Und wenn wir ja arbeiten, so beschäftigen wir uns lieber mit Kunst und Wissenschaft, mit Literatur und Politik, als mit der Zerkleinerung der Ackerscholle, welcher wir doch nichts weiter abzuringen vermögen als die höchst prosaische Frucht der Kartoffel, der Rübe oder des Kohls.« »Aber doch sind diese höchst prosaischen Früchte unbedingt notwendig. Auch die Kunst und Wissenschaft, die Literatur und sogar in gewisser Beziehung die Politik beschäftigen sich mit ihnen.« »Ich gebe das gern zu, möchte aber doch lieber eine Gruppe dieser Früchte auf Leinwand malen oder ein Buch über den materiellen Anbau der Kartoffel schreiben, als gezwungen sein, diese schmutzige Knolle aus der Erde zu wühlen.« »Wer ein solches Buch schreiben will, darf die Kartoffel nicht nur auf der Leinwand eines Malers gesehen haben. Das Leben des Landmannes ist ein vorzugsweise nüchternes und mühevolles. Ich gebe das zu, aber es hat auch seine Lichtseiten. Es bewahrt vor Oberflächlichkeit und Zerstreuung. Es macht den Menschen gewissenhaft und ernst. Es gibt ihm Liebe zur Heimat und lenkt sein Denken und Sinnen auf den Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Lasse ich das Korn meines selbst erbauten Roggens oder Weizens durch die Finger gleiten, so fühle ich dieselbe Genugtuung, welche den Künstler erfüllt, wenn ihm eine Frucht seiner Fantasie geraten ist. Von dieser Seite aus habe ich die Landwirtschaft allerdings noch nicht betrachtet. Ich bin zufrieden, wenn meine Verwalter und Pächter ihre Gelder zahlen. Das Gold, welches dann durch meine Finger ringt, ist mir wertvoller als das Gold der Ähren und Körner. Und doch ist es wahr, dass dieses eine Geld ohne das andere eine Chimäre sein würde. Das Metall ist nur ein Tauschmittel, die Landwirtschaft aber ist es, welche mit ihren Erträgnissen und Preisen die wahren, wirklichen Werte bestimmt. Sie sind, wie ich höre, Nationalökonom. Ich aber bin es nicht und darf mich also auf keine Kontroverse einlassen. Aber sollte es Wahrheit sein, dass das Landleben die Liebe zur Scholle, also auch die Liebe zum Vaterlande, den Patriotismus großzieht? Es ist so. Dann müssen Sie Ihre Besitzung außerordentlich lieb haben. Sie ist mir wert und teuer, so dass Sie dieselbe nie veräußern würden? Ich würde mich nur sehr schwer von ihr trennen, selbst wenn Ihnen bedeutende Vorteile geboten würden. Es käme darauf an, welche Bedeutung diese Vorteile für mich hätten. Ich befinde mich gerade gegenwärtig in der Lage, über diesen Gegenstand reiflich nachzudenken. Der Franzose sah sich nun auf dem Wege, welchen er hatte einschlagen wollen.
»Ach«, meinte er, »wieso, Herr von Königsau?«
»Man will mir meine beiden Besitzungen abkaufen.«
»Dann muss der Käufer reich sein.«
»Er ist es.«
»Jedenfalls ein Bewohner der Umgegend, welcher den Wert ihres Eigentums genau kennt?«
»Nein, sondern ein Fremder, ein Russe.«
»Was hat er für einen Grund, sich hier ansiedeln zu wollen?«
»Ich weiß es nicht und habe auch kein Recht, danach zu fragen. Ich habe erfahren, dass ihm die Gegend gefällt und dass er sich sehr eingehend nach dem Zustande meiner Besitzungen erkundigt hat.«
»Ich bin überzeugt, dass er nur Vorteilhaftes erfahren konnte.«
»Das ist allerdings der Fall. Er hat sich dann durch einen Berliner Agenten an mich gewendet.«
»Durch einen Berliner? Ist das nicht vielleicht ein Umstand, welcher Veranlassung gibt, vorsichtiger zu sein?«
»Es gibt überall ehrliche und unehrliche Leute. Von diesem Agenten aber weiß ich, dass er sich in der Geschäftswelt keines ungünstigen Rufes erfreut.«
»Ich wäre wirklich neugierig zu erfahren, ob dieser Russe geneigt ist, gut zu zahlen. Die Russen pflegen im Geldpunkte nicht immer sehr anständig zu sein.«
»Was das betrifft, so hat mir dieser Herr ein Gebot tun lassen, welches mich wirklich in Verlegenheit brachte.«
»Wieso?«
»Das Gebot beträgt über 100.000 Taler mehr, als meine Liegenschaften wert sind.«
»Ah«, machte der Franzose im Tone des Erstaunens.
»Ja, ich füge hinzu, als sie sogar unter Brüdern wert sind.«
»Was gedenken Sie zu tun?«
»Ich habe nie daran gedacht, zu verkaufen. Ich bin mit meinem Besitze zu sehr verwachsen, als dass ich mich so leicht von ihm trennen könnte.«
»Selbst bei Ihrem Alter? Sie entschuldigen die Frage.«
»Oh, ich nehme sie Ihnen gar nicht übel, denn ich habe sie mir ja selbst bereits vorgelegt. Es ist wahr, ich habe jedenfalls kein Jahrzehnt mehr zu leben und muss mich also endlich von dem Acker trennen, den ich bebaute. Aber ich überlasse ihn meinem Sohne. Das ist etwas ganz anderes, als ihn in fremden Händen zu sehen.«
»Im anderen Falle aber hinterlassen Sie Ihrem Sohne über 100.000 Taler mehr.«
»Das fällt allerdings ins Gewicht. Dazu kommt der Umstand, dass ich gerade jetzt Gelegenheit hätte, eine Besitzung zu erwerben, welche ich bar bezahlen könnte, obgleich sie bedeutend mehr wert ist als die meinige.«
»So würde ich zugreifen.«
»Dieser Gedanke liegt allerdings sehr nahe. Doch ist es mir unmöglich, auf eigene Faust zu handeln.«
»Sie sind ja selbstständig.«
»Ein Gatte und ein Vater ist niemals selbstständig. Ich kann das Erbe meines Sohnes nicht veräußern, ohne demselben Nachricht davon zu geben.«
»Das müssen Sie allerdings schleunigst tun.«
»Ich habe es auch bereits getan, und zwar augenblicklich, nachdem ich dieses vorteilhafte Angebot entgegengenommen hatte.«
»Ich befürchte, dass Sie diesen vorteilhaften Handel doch zurückweisen werden.«
»Warum?«
»Ihr Sohn befindet sich ja im Oriente.«
»Sie meinen, dass seine Entscheidung, seine Antwort zu spät eintreffen werde?«
»Das ist es allerdings, was ich sagen wollte. Unsere Verbindungen, nämlich die postalischen, sind höchst mangelhaft.«